Wahlspezial Nummer 2. Was planen die Parteien für den Immobilienmarkt? Heute das Thema Mieten und Steuern. Am 23. Februar, wie ihr wisst, ist eine neue Bundestagswahl. Der neue Bundestag wird gewählt, eine neue Bundesregierung wird gebildet und das könnte natürlich auch einen erheblichen Einfluss auf den Immobilienmarkt haben. Und in dieser zweiten Folge zur Bundestagswahl schauen wir uns, wie gesagt, an, was die Parteien zum Thema Mieten und Steuern vorhaben und hier die Fragen im Einzelnen. Welche Reformen sind für den Mietwohnungsmarkt angedacht bzw. angekündigt und geplant? Wie sind die Vorhaben einzuschätzen? Welche steuerlichen Vorhaben sind für Anleger zu beachten? Wie sind die Vorschläge zu bewerten? Und angesichts der vielen politischen Unwägbarkeiten, lohnt sich jetzt noch schnell die Investition in Immobilien? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1a Lage und jetzt wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß. Gemeinsam mit der Interhyp, dem Spezialisten für private Baufinanzierung, präsentieren wir euch die 1a Lage. Das ist der Immobilienpodcast, um sich wissenschaftlich fundiert, aber unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a Lage, der Immobilienpodcast, und heute das zweite Wahlspezial. Es geht ans Eingemachte. Michael hat es gerade schon angekündigt. Konntet ihr noch nicht hören, geht aber jetzt los. Und zwar geht's hier um das Thema Mieten und Steuern. Wir haben das große Glück, dass Michael diese sadistische Ader hat, sich auch diese Wahlprogramme immer alle im Detail anzugucken und durchzulesen. Und deswegen müssen wir es nicht tun in Bezug auf den Immobilienmarkt, weil wir das Ganze hier jetzt mal weiter ausbreiten, nämlich mit diesen beiden Themen. Und da ist natürlich die Frage, erstmal müssen wir ihn natürlich irgendwie hier mal begrüßen in unserer Mitte, weil da brauchen wir ihn ja, unseren Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo, lieber Hauke, grüß dich.
Genau, nun aber. Also welche Reformen sind für den Mietwohnungsmarkt angedacht? Das ist ja die eigentliche Frage. Der Mietwohnungsmarkt ist ja politisch sozusagen das brisanteste Feld innerhalb der Wählerschaft mit einer Eigentümerstruktur in Deutschland, die sozusagen im europäischen Vergleich schlechter kaum sein könnte. Genau. Und bei der einen oder anderen Partei hat man sogar auch den Eindruck, dass sie das gar nicht ändern will, weil möglicherweise ist ja so mit so einer Mietreform ganz einfacher Wahlkampf zu betreiben und muss man sich nicht so mit so anstrengenden Themen aufhalten wie Wohneigentumsförderung. Da kann man einfach sagen, nee, hier Mietpreisbremse nochmal und nochmal schärfer und jetzt nur noch kommunale Flächenvergaben und dann kriegt man Applaus, weil die meisten Leute denken, ist ja dann auch gut für mich. Oder welche Reformen sind geplant? Hau raus.
Also, Mietwohnungsmarkt, das ist tatsächlich das große Thema. Und ich meine, heute die ganzen beiden Blöcke, ne, Steuern und Mieten, das ist natürlich das, was für die Anleger besonders relevant ist. Und wenn man sich das jetzt gerade mal beim Mietwohnungsmarkt anschaut, dann muss man sagen, da ist schon einiges im Köcher, was auch richtig wehtun kann. Das muss man einfach sagen.
Man könnte sagen, einiges am Köcheln.
Am Köcheln, ja, genau. Ich überlege schon, mit was wir eigentlich anfangen. Fangen wir doch vielleicht mal mit der FDP an. Die ist vielleicht ein Extrem, ne? Die sagen nämlich, also wir wollen den Markt weitestgehend deregulieren. Wir wollen die Mietpreisbremse auslaufen lassen. Ein klares Bekenntnis, ein Mietendeckel wird es mit der FDP nicht geben, steht da drin. Man möchte auch die Kappungsgrenzen bei energetischen Sanierungen lockern. Ja, zur Erinnerung, man hat ja irgendwann mal diese festgeschriebenen Grenzen von 2 Euro pro Quadratmeter bei Mieten unter 7 Euro beziehungsweise 3 Euro bei Netto-Kaltmieten von mehr als 7 Euro festgelegt, die ja sich natürlich mit der Zeit entwerten. Die möchte man also auch angehen. Also da ist die FDP ja eigentlich so, wie man es erwartet. In eine ähnliche Richtung geht das, was die AfD vorhat. Die haben auch hier wieder, ne, wir haben das letzte Mal schon thematisiert, das ist inhaltlich teilweise relativ dünn. Da heißt es nur einfach, naja, wir wollen keine Mietpreisbremse und wir wenden uns gegen Kappungsgrenzen. Mehr steht dazu nicht. So, das ist das eine. Auf der ganz anderen Seite steht dann BSW. BSW sagt Mieterhöhungsstopp bis 2030.
Wenigstens.
Wenigstens, ja, kommt noch mehr, ne? Wenigstens. Dann Kosten für Sanierung haben Vermieter zu tragen. Ne? Also nichts mehr mit Überwälzung. Und natürlich steht auch drin, wir wollen den bundesweiten Mietendeckel statt einer wirkungslosen Mietpreisbremse. Und dann, ich habe das mal extra mir aufgeschrieben, das klingt so schön, ne? Dort, wo Vermieter in den letzten Jahren besonders tief ins Portemonnaie der Mieter gegriffen haben, werden wir die Mieten nicht nur stabilisieren, sondern senken. Ja, also das ist hier also der komplette Gegenentwurf. So spannend ist jetzt natürlich, was machen eigentlich die anderen, die wahrscheinlich mehr zu sagen haben. Fangen wir mit der SPD an.
Ha, du sagst die mehr zu sagen haben.
Ja, irgendeiner wird schon regieren müssen, ne?
Ja, okay, ich glaube, die SPD ist nicht, aber das ist vielleicht auch nur, ja, okay. Okay, dann moderier das doch nicht so an, sag doch die Parteien dazwischen oder so. Aber prozentual
ich,
haben wir
ich jetzt... trigger dich ja auch gerne.
Ja, okay.
Also SPD, ne? Mietpreisbremse soll es unbefristet geben. Ne?
Warte, da muss ich nochmal ganz kurz was zu sagen. Ich hatte ja in der letzten Folge schon gesagt, ja, SPD und Hauke und so. Aber ich möchte mich nochmal rechtfertigen. Ich finde, wer in der Jugend kein Sozialist war, ne, und im Alter dann aber immer noch, der hat im nicht, also wer in der Jugend keiner ist, der hat kein Herz, und wer es im Alter immer noch ist, hat keinen Verstand. Ich finde, man kann das so stehen lassen. So, ich fühle mich gar nicht getriggert. Ich habe bloß an die prozentuale Verteilung gedacht und habe gedacht, so, na, also die SPD spielt jetzt gerade echt nicht so die Riesenrolle.
Naja, aber ne, es wird ja letztlich auf Schwarz-Rot oder Schwarz-Grün hinauslaufen, so wie es im Moment aussieht.
Ja.
Und wenn es ganz schlecht läuft, nochmal mit was dazu. Und dann muss man gucken, ne?
Das ist, also ich bin ja nun bekennender Grün-Nichtmöger, und das will ich kurz einschieben, dass man jetzt sozusagen quasi schon gezwungen ist, die SPD zu supporten, damit es die grün-schwarze Variante nicht wird, ist auch schmerzhaft. Gut, also die SPD, also deshalb mit Einfluss. Wir bleiben jetzt
beim Inhalt. Also die SPD, ne? Die möchte die Mietpreisbremse unbefristet erhalten. Kurzzeitvermietungen sollen auf ein Mindestmaß reduziert werden. Das richtet sich also gegen Ferienwohnungen, das richtet sich gegen Monteurswohnungen und all dergleichen. Wir werden dafür sorgen, dass die Mietpreisbremse nicht durch zum Beispiel teilmöblierte und befristete Wohnungsangebote umgangen werden kann. Indexmietverträge sollen nur noch an die Entwicklung der Netto-Kaltmieten geknüpft werden. Da ist natürlich auch der Hintergrund, dass du durch die Kopplung an die Netto-Kaltmiete beziehungsweise an die ortsübliche Vergleichsmiete natürlich eine deutlich langsamere Entwicklung hast. Das ist, glaube ich, auch nochmal der Hintergrund. Zweckentfremdung und Leerstand von Wohnraum durch Kurzzeitvermietung sind zu unterbinden. Sie wollen mehr Transparenz über Bestandsmieten, Neuvertragsmieten haben. Das geht, glaube ich, in Richtung Mietenregister, das hier gefordert wird. Und was auch interessant ist, Mietwucher muss wirksam unterbunden werden, unter anderem durch Verschärfung des Wirtschaftsstrafrechts. Also das heißt, man möchte letztlich, wenn du die Miete zu stark erhöhst, dass es nicht nur eine Ordnungswidrigkeit ist, sondern tatsächlich auch keine Ahnung, ob
es strafrechtlich relevant.
Strafrechtlich relevant, genau. Und was eben auch nochmal äußerst spannend ist, wir haben ja diese Diskussion um die Kappungsgrenzen. Das sind ja im Moment 15% in 4 Jahren. Die SPD sagt jetzt, in Ballungsgebieten sollen es 6% in 3 Jahren sein, maximal. Und den Betrachtungszeitraum von Mietenspiegel will man von heute ja 6 Jahre auf 10 Jahre erhöhen. Und auch interessant, man möchte dann auch den preisgebundenen Wohnraum in die Betrachtung einbeziehen. Was natürlich eine totale Verzerrung darstellt, weil ja der preisgebundene Wohnraum eben nicht marktmäßig erhoben ist. Und damit natürlich wird der Mietenspiegel nochmal runtergerechnet. Also das sind schon einige scharfe Schwerter, die da drin sind. Jetzt zu den Grünen. Zu deiner Partei.
Ja.
Also, ich kann es mir nicht verkneifen.
Okay. Hau raus.
Nein, also auch die Grünen wollen die Mietpreisbremse verlängern, und sie soll dann nicht nur für alle Wohnungen gelten, die vor 2014 entstanden sind, sondern für alle Wohnungen, die älter als 5 Jahre sind. Das heißt, damit wird natürlich eigentlich der Neubau zunehmend mit reingenommen. Dann kann man als Investor nur noch davon ausgehen, dass man 5 Jahre von der Mietpreisbremse befreit ist. Ist also auch ein ganz anderer Schritt. Mietspiegel soll deutlich erweitert werden. Sie sagen jetzt nicht, wie weit. Im letzten Parteiprogramm war noch von 20 Jahren die Rede, ne? Aber hier steht einfach nur weit. Dann möchte man auch Schlupflöcher schließen, möblierte Wohnungen, Ferienwohnungen, Reglementierung, Index- und Staffelmieten. Ja, auch da möchte man rangehen. Also da ist man sich, glaube ich, relativ ähnlich mit der SPD. Und dann heißt es auch, das fand ich sehr interessant, auch einen Stopp von Mietensteigerungen über die ortsübliche Vergleichsmiete hinaus wollen wir für sehr eng angespannte Wohnungslagen regional ermöglichen. Das heißt also nicht wie bei der Mietpreisbremse 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete, sondern nur noch die Vergleichsmiete. Ja, das ist natürlich auch nochmal ein erheblicher Einschritt. Also auch das tatsächlich ein unglaublich starke Eingriffe, die da geplant sind.
Und jetzt spannend ist natürlich der Megaspannungsbogen. Wie passt das zur CDU? Ich betone nochmal, es lauert schwarz-grüne Gefahr, was die Schwarzen fast unwählbar macht. Erzähl mal, wie passt das zusammen mit der CDU?
Ja, das finde ich eigentlich mega spannend tatsächlich, weil die CDU äußert sich eigentlich gar nicht zur Mietregulierung. Aber es steht ein Satz drin, der großen Interpretationsspielraum lässt. Ich zitiere: Wir stehen für einen wirksamen und angemessenen Mieterschutz. Dazu gehören auch die Regeln zur Miethöhe. Punkt.
Das heißt doch in Wahrheit
wir lassen damit uns verhandeln.
Ja. Ja. Willfährigkeit, möchte ich sagen. Beliebigkeit. Das ist maximale Anbiederung an das sozialistische Milieu. Um es mal auf den Punkt zu bringen. Aber das ist doch kein Rückgrat.
Du bist jetzt hart in der Interpretation. Ich würde jetzt
zitiere, wir stehen für einen wirksamen und angemessenen Mieterschutz. Dazu gehören auch die Regeln zur Miethöhe.
Genau.
Was heißt denn das? Das heißt, schauen wir mal, mit wem wir gehen und dann kann der das schreiben.
Ja.
Ja, genau.
So könnte man es interpretieren.
Also ist mir voll egal. Kümmer du dich ums Kochen, weißt du? Ich habe sowieso keine Idee.
Andere Themen sind uns wichtig, da werden wir nicht verhandeln, aber da würden wir mit uns reden lassen. Ne? So würde ich es interpretieren. Es ist enorm spannend, weil ja auch in der CDU durchaus da unterschiedliche Strömungen sind. Wenn wir uns erinnern, Kai Wegner aus Berlin hat ja durchaus auch gesagt, wir müssen die Mietpreisbremse verschärfen und wir müssen da mehr tun. Also auch da gibt es ja sehr unterschiedliche Positionen. Und für mich ist das hier auch tatsächlich ein Abschnitt, wo man denkt, okay, das ist letztlich Verhandlungsmasse, die wir einbringen. Ne? Und also von daher.
Aber Verhandlungsmasse muss ja überhaupt erstmal einen Standpunkt beziehen. Du kannst ja nicht hingehen und sagen, ist uns eigentlich Latte und dann sagen, ja, okay, aber dafür verhandeln wir bei was anderem gar nicht. Da musst du ja in Wahrheit eigentlich eine Position wie die FDP einziehen. Im Übrigen, das Beispiel aus Berlin, das du gerade nanntest, Kai Wegner, ist ein schönes dafür, wie sich in Metropolen, die ja meistens SPD regiert sind, das Verhältnis zwischen Konservativen und ich sag mal Sozialisten verkehrt, wo nämlich sozusagen die Ferne zur Macht die Konservativen oft zu den besseren Sozialdemokraten beziehungsweise Sozialisten macht. Und das ist eine Aussage, die nämlich genau da reinpasst. Also beobachtet mal die Stadtunionen, die sind in Wahrheit keine Konservativen. Fast alle, wie sie da sind, sind die besseren Sozialdemokraten. Sag ich auch deshalb, weil ich in einer Stadt Mitglied in einem sozialdemokratischen Haufen war. Insofern, wir waren die Konservativen. Nein, aber ohne Spaß. Also so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich empfinde es als unfassbare Rückgratlosigkeit und ich habe etwas erwartet wie das, was die FDP aufgeschrieben hat. Der man natürlich jetzt irgendwie entgegenhalten kann, irgendwie gut gebrüllt, Tiger. Hoffen wir mal, dass du nicht als Bettvorleger endest, weil die Wahrscheinlichkeit ist ja gerade auch nicht null. Aber sag mal, wie sind die Vorhaben einzuschätzen? Sag mal, was sagst du jetzt aus wissenschaftlicher Bücherwurmsicht?
Naja, man kennt ja meine Position zur Mietregulierung. Und ich muss sagen, ich war schon ein bisschen, als ich das so gelesen habe, dachte ich, boah, das ist ganz schön harter Tobak.
Selbst für einen Sozialisten wie dich.
Selbst für einen Sozialisten wie mich, ja. Also ich meine, klar, BSW müssen wir nicht drüber reden. Klar, das ist sozialistisches Programm. Natürlich wollen die im Bundesmietendeckel, das wäre auch bei der Linkspartei, die wollen das natürlich auch. Aber hier diese Kombination aus, ich erweitere den Mietspiegel plus ich verschärfe die Mietpreisbremse, ist natürlich auch so oder so ein Mietenstopp, ne, auf den das hinausläuft. Und wenn du jetzt hier anschaust, auch diese Kappungsgrenzen, nur noch 6% in 3 Jahren, also wenn du dann einmal unter dem ortsüblichen Vergleichsmiete warst, du kommst ja gar nicht mehr ran. Also das ist tatsächlich ein extrem starker Einschnitt. Und was mich tatsächlich gewundert hat, ich hatte zumindest bei den Grünen ja gedacht, naja, das Thema energetische Sanierung ist ja so wichtig, dass man dann auch eben weiß, wenn ich zu stark reguliere, dann wird man nicht unbedingt Anreize setzen, energetisch zu sanieren, aber das liest sich hier ganz anders. Also das ist tatsächlich ja ein sehr, sehr starker Eingriff. Und was man auch bedenken muss, gerade es gab ja schon jetzt von der alten Regierung, also nur von Rot-Grün, ja den Entwurf für die Verlängerung der Mietpreisbremse, wo das ja auch schon drin war, dass man alle Gebäude ab 2019, glaube ich, einbeziehen wollte. Und das verschärft sich jetzt ja nochmal durch diese Formulierung die letzten 5 Jahre. Also im Prinzip hast du ja nur eine kleine Zeit, wo du von der Mietpreisbremse entlastet bist. Und das heißt, der Neubau ist damit überhaupt nicht mehr ausgeklammert. Und was bedeutet das für alle Neubauinvestoren? Du musst dann eigentlich von vornherein berücksichtigen, dass du die Miete nicht mehr so richtig steigern kannst. Also musst du mit einer noch höheren Miete reingehen, Anfangsmiete, damit sich das Ganze irgendwie rechnet. Und das macht natürlich den Neubau nochmal extrem unattraktiv. Ja. Also das musst du ja erstmal durchsetzen. Also da sind schon viele, viele harte Einschnitte drin. Und was natürlich für alle Anleger spannend ist, also ich war ja auch vor kurzem noch bei Immocation, und wenn man dann sieht, naja, da gibt es schon viele, die sich jetzt so auf das Thema Monteurswohnungen und Ähnliches konzentrieren, na, das könnte dann durchaus in so einer Kombination auch deutlich schwieriger werden. Ja? Also das ist, glaube ich, auch wichtig zu wissen, dass man hier wahrscheinlich mit einer stärkeren Regulierung rechnen muss, was da zumindest letztlich geplant ist. Und wie gesagt, ich denke auch, die CDU hat sich hier nicht gerade löblich positioniert.
Das ist keine Position.
Es ist ja auch die Erfahrung, das muss man einfach sagen. Ich meine, erinnern wir uns an den Wahlkampf damals Merkel-Steinbrück, als Steinbrück dann diese Vorschlag des Mieterschutzbundes aufgegriffen hat mit der Mietpreisbremse und Merkel dann ja auch direkt gesagt hat, ja klar, machen wir auch. Und so kam ja die Mietpreisbremse zustande. Auch das ist die CDU mitgegangen, und so richtig anders liest sich das ja auch nicht.
Ja, ich finde, also genau, das ist nämlich die eigentliche Befürchtung, die ich habe, ist, dass das sozialistische Gedankengut, was ja am Ende auch nicht das Gros einer solchen Partei wie der SPD oder der Grünen, bei den Grünen weiß ich es nicht, aber bei der SPD ist, sondern da gibt es so Strömungen, die aber die Oberhand haben. Und das findet sich dann auch in der Position der Union wieder. Eigentlich erwarte ich von der Union, dass sie gegenhält und sagt so, nee Jungs, also ganz im Ernst, im Verhandlungsmodus muss das mal wieder auf normalen Null zurück, weil, und das darf man hier an dieser Stelle, glaube ich, auch mal betonen, Mietwucher muss wirksam unterbunden werden, unter anderem durch Verschärfung des Wirtschaftsstrafrechts. Hier wird ein Geschäft, das ja ist, also ein Immobiliengeschäft ist ja ein Geschäft, es wird richtig gehend kriminalisiert. Das heißt, so dieses ganze Wording, das wir vor allen Dingen bei der SPD und aber auch bei den Grünen lesen, so BSW, okay, geschenkt, ich meine, die haben die Linkspartei ersetzt, fein, aber nee, die Partei, die Linke, muss man ja sagen, aber hier wird alleine durch die Art und Weise der Wortwahl wird hier ein ganzer Wirtschaftszweig, der ganz wichtig ist für ganz viele Menschen, um einfach Wohnungen zu schaffen, richtig gehend kriminalisiert. Und ich halte das für ein großes Problem, dass das einfach so hingenommen wird. Und ich würde erwarten von einer Union, dass sie sich da positioniert und sagt, mit uns ist das im Übrigen so nicht zu machen. Natürlich müssen wir gucken, dass das für die Menschen bezahlbar bleibt, alles klar. Es gibt schwarze Schafe, aber hier wird gerade anhand eines schwarzen Schafs eine ganze Wirtschaftsbranche beurteilt. Und wenn wir das Gleiche auch in den Sozialsystemen machen würden, dann könnten wir die Sozialsysteme abschaffen. Weil da gibt es auch schwarze Schafe, und zwar gar nicht so wenige. Und wenn die jetzt das Wording auslösen würden dafür, wie wir die Sozialsysteme beurteilen, dann müssen wir sie abschaffen. Kriminalisieren geradezu. Also jeder, der hier im Übrigen Leistungsempfänger ist, der muss aber auch das harte Gesetz der Strafverfolgung befürchten und so weiter. Tun wir aber nicht. Das heißt, es gibt hier eine ganz einseitige Neigung, wirtschaftliche Aktivität zu verteufeln, und das finde ich dramatisch. Ich möchte das an dieser Stelle einfach mal so deutlich sagen, weil ich finde, das ist keine Kleinigkeit. Das ist auch nicht egal, gerade in einer Zeit, in der wir mal wieder die europäische Schlussleuchte sind, dass hier ein Mindset zutage getragen wird und sogar Applaus sucht, das am Ende verheerende Auswirkungen haben wird in einer Situation, in der wir mehr Wohnungen brauchen und in der wir wirtschaftlich keinerlei Stärke haben. Also was glauben die denn, von welchem Geld denn diese ganzen sozialen Gutmenschengeschenke finanziert werden sollen? So, also an der Stelle möchte ich doch nochmal sehr deutlich sagen, finde ich gar nicht in Ordnung und sollten wir wirklich ganz sensibel mit umgehen, weil auch die Konservativen inzwischen, siehe Wahlprogramm CDU, das inzwischen als selbstverständlich hinnehmen, immer mit der Angst irgendwie sonst vor sich hergetrieben zu werden, also vor dem Sozialisten hergetrieben zu werden.
Naja, und sie ist vor allen Dingen in der Kombination mit dem, was wir zum Wohnungsbau gesagt haben, wo man einfach nicht große Maßnahmen und Anstrengungen erkennen kann, bedeutet das einfach, naja, die Lösung ist dann, wir regulieren den Mietwohnungsmarkt einfach, ne? Der Vermieter soll weniger bekommen. Wir schaffen einfach Regeln, die letztlich eine höhere Miethöhe verhindern sollen. Naja, das macht letztlich natürlich den Markt kaputt, ne? Das ist im Endeffekt ist die Konsequenz dann, wenn der Wohnungsbau auch weiterhin nicht anzieht, dass mehr und mehr Vermieter sagen werden, naja, dann versuche ich irgendwie entweder unter der Hand tatsächlich dann in die Kriminalität oder eben verkaufen an Selbstnutzer als letzte Maßnahme oder eben gar nichts mehr investieren, letztlich Kapital rausziehen, keine Instandsetzung, keine Modernisierung. Also das sind keine guten Aussichten. Ja? Und das muss man einfach sagen, das sind die Vorhaben einfach nicht nachvollziehbar hier. Und wieder alle Erfahrung.
Ja, genau. Also das ist eigentlich mein Vorwurf. Wieder besseren Wissens, weil am Ende ist natürlich irgendwie eine Staatsquote von 50% mit Geschenken, die noch größer werden sollen, nur zu finanzieren, indem es der Wirtschaft auch gut geht. Und diese Art von Gedankengut findet hier überhaupt nicht mehr statt. Ganz im Gegenteil. Ich habe es alles schon gesagt. Nervt. Es nervt. Das nervt richtig. Also diesen Scheiß, sich auch immer auf den Wahlplakaten anzugucken, ist manchmal so, wo ich denke, denkt ihr auch nach oder pinselt ihr nur noch ab? Also das ist so, das ist doch kein Campaigning, das ist doch geistiger Totalausfall. Das kann ja wohl nicht angehen. Genau, jetzt sind wir doch sehr polemisch. Ich, das royale Wir, obwohl du auch ein bisschen. Na gut, lassen wir das. Aber jetzt kommen wir in das Thema und das treibt einen dann so endgültig die Zornesröte ins Gesicht. Müssen wir dann aufpassen, dass wir hier vor Wut nicht verdunsten. Das Thema steuerliche Vorhaben für Anleger. Und jetzt ist natürlich das natürlich für alle unsere Anleger da draußen wahnsinnig interessant. Was ist denn hier eigentlich in den Programmen los? Michael, erhelle uns.
Ja, also es ist schon einiges los, wobei es vielleicht nicht so arg, also da würde ich sagen, bei der Mietregulierung, da war ich so ein bisschen geschockt, was alles drin ist. Bei den Besteuerungen fand ich es jetzt verhältnismäßig moderat fast. Ne? Also fangen wir an bei BSW, das geht am schnellsten, da steht nämlich gar nichts zu Steuern drin. Heißt nicht, dass die nicht was machen würden, ne? Aber das
100% brauchen wir nicht drüber reden.
Ja, genau. Die FDP ist auch relativ moderat. Was ich interessant finde, wir haben ja schon mal über die grüne Steuerpolitik gesprochen. Der ein oder andere Hörer erinnert sich vielleicht. Und da ging es ja dann auch darum, um die Spekulationsfrist und dass die vielleicht abgeschafft wird. Ich hatte damals gesagt, naja, es kann natürlich sein, dass sowas passiert, gerade weil man es ja bei Aktienpapieren, bei Wertpapieren ja auch abgeschafft hat. Ne? Also Wertpapiere musst du auf jeden Fall versteuern, Wertpapiergewinne. Und die FDP geht jetzt den Schritt und sagt, naja, wir wollen die Wiedereinführung einer Spekulationsfrist für private Veräußerungsgewinne aus Wertpapieren. Ja, also die gehen quasi den anderen Weg. Ansonsten äußern sie sich nicht zu Steuern, sind da eher vorsichtig. Die AfD, das fand ich auch interessant, die sagen, wir wollen keine Vermögenssteuer, klar, und sie wollen die Erbschaftssteuer abschaffen. Also das ist tatsächlich ein bisschen überraschend, aber ja, das ist deren Idee hier. So, interessant, was machen die anderen? Die CDU hat auch wenig dazu drin, also kein Absatz auch zur steuerfreien Veräußerung oder ähnliches. Sie sagen nur, sie wollen die Vermögenssteuer nicht. Also klare Ablehnung der Vermögenssteuer. Das sieht bei der SPD anders aus. Die wollen die Vermögenssteuer. Die wollen auch die Abschaffung der Spekulationsfrist für Immobilienverkäufe. Das heißt, die Abschaffung dieser 10-Jahres-Frist. Und sie wollen auch, das finde ich interessant, auch die Abschaffung der Abgeltungssteuer. Das gilt natürlich für die Wertpapiere, aber wir haben ja gesagt, wenn man jetzt hingehen würde und die Spekulationsfrist abschafft, dann müsste es zumindest so sein, dass die Bemessungsgrundlage oder der Steuersatz niedriger ist, sonst hätten wir eine Benachteiligung gegenüber Wertpapieren. Die SPD sagt ja einfach, naja, schaffen wir die Abgeltungssteuer ab. Das heißt, werden auch Wertpapiere mit der Einkommensteuer besteuert. Also letztlich alles einfach höher besteuern.
Immer gut, mehr, mehr, mehr. Der Staat kriegt nicht genug. Das ist wirklich...
Okay, und was wir mit Bezug auf die Grundsteuer noch hier feststellen, wir haben ja vor zwei Folgen uns mit der Grundsteuer beschäftigt, die ja deutlich gestiegen ist. So, und die SPD sagt jetzt hier, naja, zukünftig soll die Grundsteuer eben zahlbar vom Eigentümer sein, nicht mehr vom Mieter. Ne? Und das ist natürlich auch, das öffnet Tür und Tor, die Grundsteuer natürlich weiter zu erhöhen, weil dann belastet man ja nicht mehr den Mieter. Also durchaus einige, wie soll man sagen, einige schwer verdaubare Vorschläge hier für Anleger. Bei den Grünen ist jetzt so, im Vergleich zu dem, was zu dem Papier, das wir ja schon mal besprochen haben, da ging es ja darum, die hohen Erbschaften, also wenn du mehr als 300 Immobilien hast, dann zählst du als Wohnungsgesellschaft, hast oftmals Vorteile bei der Erbschaftssteuer, Share-Deals, und es ging sehr klar um die steuerfreie Veräußerung nach 10 Jahren, dass sie die abschaffen wollen. Tatsächlich ist das jetzt hier fast ein bisschen moderater formuliert. Also sie wollen weiterhin diese großen Erbschaften stärker besteuern und sie wollen die Share Deals reformieren, aber von der, also zumindest steht nichts Explizites von der steuerfreien Veräußerung drin. Es heißt hier, deswegen fokussieren wir uns auf folgende Maßnahmen: das effektive Angehen der Ausnahmen bei der Erbschaftssteuer für außerordentlich große Erbschaften, das bezieht sich auf diese 300er-Regelung, den aktiven Einsatz für die Einführung der globalen Milliardärsteuer sowie das Schließen weiterer offenkundiger Gerechtigkeitslücken im Steuersystem, vor allen Dingen bei der Immobilienbesteuerung wie Share Deals und beim Auseinanderklaffen der Besteuerung von Arbeits- und Kapitaleinkünften. Also das lässt natürlich viel Spielraum offen. Muss davon ausgehen, dass natürlich auch hier, ich würde vermuten, dass in den Koalitionsverhandlungen natürlich auch das Thema steuerfreie Veräußerung dann auch bei den Grünen mit reinkommen würde. Aber es ist zumindest nicht so offensiv formuliert wie bei der SPD. Das fand ich relativ interessant.
Ja, ich finde kaum Worte, die diese, das kann, unfassbar. Es ist einfach unfassbar, ne? Auseinanderklaffen der Besteuerung von Arbeits- und Kapitaleinkünften. Denen ist schon klar, dass diese ganzen betrieblichen Altersvorsorgen und die ganzen Versorgungswerke und so weiter alle Kapitaleinkünfte haben.
Ja, und natürlich ist das ja auch eine doppelte Besteuerung. Ne? Du hast ja aus versteuertem Einkommen angelegt, und dass es dann eben niedriger besteuert wird, ist natürlich nachvollziehbar. Ne? Ja, und dafür hat man lange gekämpft, dass das endlich so ist, damit genau. Wir auch mehr in die kapitalgedeckte Altersvorsorge gehen. Also das ist schon interessant, dass man da teilweise dann wieder zurückrudern will.
Es ist ein Nimmersatt. Und das, was ich eigentlich erwartet habe, ist, dass man sich auch mal dazu bekennt, mal sowas wie eine Verwendungsoptimierung durchzuführen oder wenigstens mal eine Verwendungstransparenz. Überleg mal, wie viel Milliarden Euros von vielen Millionen Menschen einfach so im Staatseinkünftebeutel landen und überhaupt nicht zu rechtfertigen sind, wo diese ganzen Mittel verwendet werden.
Gut, ich habe mich jetzt natürlich nur auf die Immobilienteile beschränkt hier, aber klar, zur Mittelverwendung steht jetzt nicht viel. Natürlich möchte man viel ausgeben, ne? Das ist, glaube ich, klar. Also wenn ich es jetzt mal ein bisschen zusammenfasse, ich glaube, und bisschen, also das bestätigt schon das, was wir damals in der Folge gemacht haben zur grünen Steuerpolitik. Ich würde schon erwarten, dass es steuerlich auch nochmal schmerzhaftere Einschnitte geben wird. Letztlich ist es ja einfach so, dass der Staat mehr Einnahmen braucht. Du sagst ja Rekordeinnahmen, aber klar, man hat natürlich auch vieles vor der Brust. Die Infrastruktur muss gestärkt werden, die Bundeswehr muss gestärkt werden. Die Einnahmen sind weniger stark, haben sich entwickelt. Also so oder so, jede nächste Regierung wird einen großen Ausgabezettel haben. Und dann wird man natürlich schauen, wo kann man mehr Einnahmen generieren und dann auch sicherlich manche Regeln dann in Frage stellen. Also, und das ist natürlich gerade bei Grüne und SPD sehr ausgeprägt, aber man muss auch hier sehen, ne? CDU hat einfach nur gesagt, wir lehnen die Vermögensteuer ab, aber sich nicht zu anderen Maßnahmen bekannt, ne? Also auch hier ist relativ viel offen. Und von daher, ich würde schon vermuten, dass man sich darauf einstellen muss, dass manches sicherlich auch schwieriger wird.
Für mich ist das ein Anbiedern an den sozialistischen Block. Ich kann es gar nicht anders formulieren. Ich finde einfach, die Abwesenheit von eigener Haltung ist ja nicht dazu geeignet, innerhalb der Koalitionsverhandlung nun auf einmal zu einer eigenen Haltung zu kommen. Worauf willst du dich denn zurückziehen, wenn du mit Grünen oder SPD am Tisch sitzt? Also was soll denn deine Position sein? Stell dir diese Verhandlungsposition vor. Also wir wollen jetzt dein Haus verkaufen, ne? Mir ist eigentlich egal, für welchen Preis. Und derjenige, der es kaufen will, der hat aber eine klare Vorstellung. Wie verhandelst du denn dann? Du fängst ja bei der Forderung von demjenigen an, der da eine Position aufmacht. Das ist doch nicht Demokratie. Das ist doch Abwesenheit von Klarheit. Das ist doch Abwesenheit von Rückgrat. Ich bin so stinksauer auf diesen Unionsblock, dass die nicht in der Lage sind, aufrechten Ganges zu gehen, finde ich unerträglich. Gut, aber das ist meine persönliche Meinung, das möchte ich dazu sagen. Es ist, wen willst du denn wählen?
Gut, aber du siehst natürlich auch bei den anderen Parteien, teilweise äußert man sich einfach gar nicht, ne? Das heißt, ich bin ja kein Verhandlungsexperte, ne? Ich weiß jetzt nicht genau, du weißt vielleicht eher, wie so Koalitionsverhandlungen dann ablaufen nachher, ne? Wie man sich da annähert an die Themen. Wir werden ja auch nochmal den Koalitionsvertrag dann sehr detailliert uns anschauen. Das wird ja noch alles sehr, sehr spannend. Es ist jetzt quasi erstmal das, womit man reingeht. Ja, aber es ist schon so, wenn man das so in der Gesamtschau anschaut, das kann schon einfach, dass der Rahmen jetzt sich wesentlich verbessert, davon kann man zumindest nicht ausgehen.
Was ja an sich schon nicht gut ist, weil es ist ja im Moment nicht gut. Eigentlich wäre es ja gut, wenn es jetzt besser werden würde, das tut es aber nicht. Und nochmal, so die anderen haben auch keine Position, das bezieht sich ja auf das BSW. Und ich glaube, als BSW kann man irgendwie mal mit Fug und Recht davon ausgehen, dass man an der Regierungsbildung nicht beteiligt wird. Insofern kann man da auch offene Blöcke haben, aber das kannst du als CDU-CSU dir eigentlich nicht leisten. Also eigentlich kannst du so nicht losgehen. Und dass du dann hinterher richtig viele Leute wütend machst, das kann man an meinem Beispiel sehr gut ablesen. Egal. Die Frage ist nun, angesichts dieser politischen Unwägbarkeiten, lohnt sich jetzt noch schnell die Investition in Immobilien? Also kann ich zumindest davon ausgehen, dass die Rechtsstaatlichkeit gewahrt ist und ex post jetzt mir nicht noch ins Säckle gegriffen wird, wenn ich jetzt noch schnell investiere? Was sind deine 5 Cents dazu?
Naja, man kann sich so in Rage reden, ne? Das erlebt man hier ja und man kann sich auch ärgern, aber ich finde immer wichtig, Politik ist eben ja auch nicht alles, ne? Und wenn wir jetzt die Rahmenbedingungen insgesamt anschauen, dann muss man natürlich schon sehen, ja, ich denke, die Zinsen werden noch weiter fallen können, ja, vielleicht nicht so schnell, wie wir das alle wünschen, aber zumindest mittelfristig. Wir sehen diese Knappheit im Wohnungsmarkt, das wird so oder so die Attraktivität von Wohnungen und Eigentum steigern. Also von daher sind die Perspektiven einfach für Anleger sehr gut. Und im Zweifelsfall muss man dann einfach auch manches aushalten. Ja, also ich würde es nicht jetzt von diesen Regelungen abhängig machen. Und natürlich sollte eine Immobilieninvestition nicht nur steuerlich zum Beispiel bedingt sein, ja, sondern man sollte da langfristig überzeugt sein von der Rentabilität und der Attraktivität der Immobilie, die man da hat. Und was natürlich zusätzlich zu beachten ist, selbst wenn es jetzt große steuerliche Veränderungen gibt, meistens gibt es Stichtagsregeln. Und das kann eben auch nochmal durchaus einen kurzzeitigen Boom auslösen, wenn man zum Beispiel sagen würde, steuerfreie Veräußerung ist für alle Käufe nach 2027 oder 2026 nicht mehr möglich. Dann hätte das sicherlich nochmal einen starken Effekt auf Wohnungspreise und auf die Nachfrage nach Wohnimmobilien. Also ich würde nicht alles wegen der Politik jetzt düster sehen, aber man muss sagen, so richtig vielversprechend sind die Programme nicht. Das muss so ehrlich muss man dann schon sein.
Ich will mich nicht weiter in Rage reden. Ich danke dir, Michael, dass du den ganzen Schrott gelesen hast. Ich danke dir da draußen fürs Interesse und für den Fall, dass du eine Frage hast, die wir hier nicht beantwortet haben, dann schreib uns bitte gerne. Die E-Mail-Adresse findest du unten in den Shownotes und danke euch allen dafür, dass das hier alles funktioniert. Wenn ich noch eine Bitte haben darf, dann schaut doch mal gerade bei uns bei YouTube vorbei. Ein Like, ein Abo wird uns sehr, sehr helfen. Vielen Dank dafür und dann freue ich mich auf euch das nächste Mal dann auch wieder unpolitisch. Das ist dann vielleicht für alle Blutdruck regulierenden Hörgewohnheiten das Allerrichtigste. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Du suchst einen Finanzpartner für deine Kapitalanlage? Dann sprich mit der Interhyp. Von der Planung bis zum Abschluss stehen dir die erfahrenen Experten für Baufinanzierung zur Seite. Mit einem Team, das auf Immobilien als Kapitalanlage spezialisiert ist. Informiere dich jetzt auf www.interhyp.de.